Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Samstag, dem 9. Mai 2026, die Weltwoche im 94. Jahrgang, das heißt seit bald 100 Jahren, berichtet diese Zeitung über das Weltgeschehen unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz, aus der Schweiz heraus, aber mit vielen internationalen Autoren, die nicht einer ideologischen Stoßrichtung folgen. Die Weltwoche ist eine unkonventionelle Zeitung, eine Zeitung, die sich immer wieder die Freiheit herausgenommen hat, die Dinge auch von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten. Das ist wichtig. Vielfalt, so dringlich wie nie. Meinungseinfalt ist das Gegenteil von Demokratie. Ganz entscheidend. Manchmal gelingt uns das besser, manchmal gelingt uns das etwas weniger gut. Und selbstverständlich gehört zu unserem Profil auch immer Gegensteuer geben. Versuchen, nicht diesen gängigen, landläufigen und oft allzu einseitigen Betrachtungsweisen sich zu unterwerfen, sich denen auszuliefern, sondern immer wach zu bleiben und allenfalls einen anderen Aspekt zu suchen, um die Diskussion anzuregen. In dieser Woche haben wir uns intensiv beschäftigt mit der sehr brenzligen Sicherheitslage rund um den Ukraine-Konflikt. Ich kann da überhaupt nicht teilen, diese allgemeine Fröhlichkeit und diese Orgie der Häme, die jetzt in den Medien aufbrandet gegen Russland, seht her, Putin, komplett unfähig, hat da Schwierigkeiten auf dem Schlachtfeld. Was natürlich stimmt, ist, dass Putin am Anfang sicherlich, die haben stümperhafte Fehler gemacht in diesem Krieg, einem Krieg, der aber nicht einfach den Russen alleine zur Last zu legen ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der im Grunde schon die ganze Überheblichkeit dementieren würde, widerlegen und entkräften würde, die sich da auf westlicher Seite aufgetürmt hat. Denn der Westen hat diesen Krieg in die Ukraine getragen durch eine Politik, die in Russland mit rationalen Gründen als Bedrohung eigener Sicherheitsinteressen empfunden werden konnte und auch empfunden wird. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum der russische Präsident trotz all diesen Schwierigkeiten nach wie vor einen Großteil der Leute, soweit man das beurteilen kann, auf seiner Seite zu haben scheint. Das ist natürlich immer schwierig und mit vielen Unsicherheiten behaftet, so ein Befund. Aber aufgrund unserer Recherchen kommen wir zu diesem Schluss. Also operative Schwachstellen, ganz klar, operative Stümpereien vor dem Hintergrund aber eines Konflikts, der durch die Dummheit und durch die Arroganz und die Überheblichkeit westlicher Strategien auch mit heraufbeschworen worden ist. Und ganz nüchtern betrachtet, jetzt ist es so, dass die Ukrainer natürlich ein riesiges Interesse haben, die NATO in diesen Krieg hineinzuziehen. Selenskyj eskaliert mit seinen Drohnen. Er schickt jetzt Riesendrohnen nach Russland, Drohnen, die auch Unterdrohnen haben, die ganze Infrastrukturen zum Teil anzulegen in der Lage sind. Geht da immer weiter vor. Man muss jetzt etwas die Siegesfeiern von heute Mai, 9. Mai, verkleinern aufgrund dieser allgemeinen Sicherheitslage, und ich kann den Triumphalismus hier wirklich nicht nachvollziehen, der da in einigen deutschen Zeitungen nun demonstriert wird. Denn das, was wir beobachten jetzt auf diesem Roten Platz, ist einfach ein Spiegelbild dieser allgemein sehr unsicheren Lage. Und ich habe es gesagt, in Moskau ist der Druck sehr groß auf Putin. Die Leute erwarten von ihm eine entschiedenere Antwort auf die massive Unterstützung westlicher Länder der Ukraine. Das wird als Krieg des Westens gegen Russland empfunden, und man wirft dem Präsidenten vor, er würde da zu wenig entschlossen dagegen schlagen. Und ich wäre einfach nicht so sicher und ich wäre auch nicht so sorglos, jetzt vor allem in der Position auch der Deutschen, der Polen, der Rumänen, dass da nicht mal etwas passieren könnte. Ich meine, wenn die Russen eskalieren, wenn dieser Druck, diese brodelnde, grollende Unzufriedenheit, die sich da jetzt manifestiert in Russland, nach meinen Informationen, wenn die dann tatsächlich eine solche Reaktion erzwingt oder ein Handeln erzwingt, dass ein Putin plötzlich breiter zuschlägt, seine Waffenarsenale eskalierend einsetzt, dann steht der Krieg auf einmal sollte er Nachschubwege aus Polen ins Visier nehmen, dann ist der Krieg plötzlich in einem Nachbarland der Schweiz, nämlich in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund ist es meines Erachtens grob fahrlässig, dass sich die EU-Regierungen nicht bemühen, hier die Lage zu entkräften. Also diese geschrumpften Siegesfeiern, die da überall süffisant beschrieben werden in den Medien, sind Ausdruck einer sehr angespannten Sicherheitslage, die überhaupt keine gute Nachricht ist. Das Eskalationspotenzial dieses Krieges ist nach wie vor da. Und ich bekomme zum Teil auch Zuschriften von Leuten, die sagen, ja, sie warnen da ja immer vor Eskalationen, die nicht passieren. Zum Glück passieren sie nicht. Und auch da erstaunt mich einfach die Frivolität, mit der man diese Risiken einfach so in Kauf nimmt. Ja, die Russen machen ja sowieso nichts. Ja, die Russen, das ist doch ein Papiertiger, die sind unfähig. Ja, wenn es so ist, wunderbar, dann hat man sich ja keine Sorgen zu machen. Wenn es aber nicht so ist, geht man ein Risiko ein, das überhaupt nicht zu verantworten ist. Und hier sehen Sie einfach ein Abbild dieser Stimmung, die meines Erachtens überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit, auf der Höhe dieser Sicherheitsbedenken ist. Wir haben jetzt einen dreitägigen Waffenstillstand, nicht vermittelt durch die Europäische Union, doch vermittelt durch den amerikanischen Präsidenten Trump. Trump scheint im Moment der einzige Politiker zu sein auf der Welt, der hier schlichtend etwas machen kann. Ist im Grunde eine betrübliche, eine beschämende Erfahrung jetzt auch für die Europäische Union, die außer Waffenlieferungen, die außer einer aufheizenden Rhetorik, einer konfrontativen Politik, die die Interessen Europas massiv gefährdet, denn es wäre im Interesse Europas, Frieden zu schließen mit Russland, auch aus energiepolitischen Gründen. Doch dazu ist die EU überhaupt nicht in der Lage, sind auch die großen europäischen Länder, Großbritannien, Frankreich, Deutschland nicht in der Lage. Hier hat eine Art kollektiver Gedächtnisverlust stattgefunden bezüglich Russland und insbesondere Deutschland mit seinen Erfahrungen müsste hier eine andere Rolle spielen. Aber offensichtlich ist diese Regierung nicht in der Lage, entsprechend friedenspolitisch zu wirken, weil sie natürlich selber auch zu Hause ums Überleben kämpft. Man kommt ja gar nicht mehr nach, alles nachzutragen an Schwierigkeiten, an Problemen. Ich habe jetzt gelesen, heute haben sie eine Prämie verabschiedet, eine Entlastungsprämie von 1'000 Euro beschlossen wegen der durch den Irankrieg gestiegenen Energiekosten. Das ist diese Pflästerli-Politik, das ist diese Politik der Symptombekämpfung, die ja nur nötig ist, weil man in der Substanz, in der Tiefe falsche strategische Entscheidungen getroffen hat, nämlich die Energieunsicherheit und die Energieabhängigkeit allzu einseitig jetzt austariert hat. Das ist eigenes Verschulden und das versucht man das mit der Vergabe von Geld etwas abzumildern, anstatt die strategischen Fehler zu korrigieren in der Energiepolitik. Und das würde heißen, zurück zur Kernenergie. Das würde heißen, zurück zum Frieden mit Russland, aus möglichst vielen Energiequellen Energie beziehen, selbstverständlich auch die sogenannten erneuerbaren Energien weiter vorantreiben, aber man bezieht doch nicht ein Haus, bevor es gebaut ist. Und das hat man ja in diesem Punkt getan. Übrigens kommt morgen die neue Pragmaticus-Sendung bei Servus TV, die ich moderieren darf. Und dort beschäftigen wir uns insbesondere mit dieser Frage der Energieabhängigkeit Europas, der Energieabhängigkeit Österreichs und auch Deutschlands im Kontext dieser aktuellen geopolitischen Raubtierverwerfungen, meine Damen und Herren. Wehrdienstdebatte. Das Verteidigungsministerium vermeldet eine hohe Rücklaufquote bei den neuen Wehrdienstfragebögen. Ja, interessant. Das zeigt, dass eben die Wertschätzung gegenüber dem Wehrdienst gestiegen ist. Hoffen wir, dass damit verbunden ist nicht eine Militarisierung des Denkens, sondern eine Rückkehr zu den klassischen zivilen und auch militärischen Miliztugenden einer demokratischen Bürgerarmee. Das wäre zu wünschen, auch in der Bundesrepublik. Das hat man ja wie in der Schweiz und überall mutwillig kaputt gemacht. Was sind die Themen, was sind die Schwerpunkte in der Weltwoche? Steuereinnahmen auf Rekordhoch, Wirtschaft zerfällt. Das ist ein Befund. Ich höre immer mehr Unzufriedenheit von deutschen Unternehmern. Wir beobachten eine massive Zuwanderung von Deutschen in die Schweiz. Und ich muss hier einfach festhalten, wir können nicht alle Deutschen, die es sich leisten können oder leisten wollen oder die es tun, ich meine, es kostet sie ja nichts, in die Schweiz auszuwandern. Sie müssen da keine Prämien oder Eintrittsgebühren bezahlen. Sie müssen einfach einen Beruf finden und sie müssen hier ihren Lebensunterhalt bestreiten können, bekommen aber auch Sozialleistungen, wenn sie da in Schwierigkeiten sind. Wir können nicht alle Deutschen aufnehmen in der Schweiz. Das ist schlicht unmöglich. Aber diese Auswanderung, bis zu 35.000 Menschen kommen aus Deutschland in unser Land, das ist doch ein Alarmzeichen erster Güte, weil viele von ihnen sind natürlich exzellent qualifizierte Leute. Wir haben auch Unternehmer, die in die Schweiz ausgewandert sind, hochprominente deutsche Unternehmer, die hier natürlich auch offen sprechen und der Grad der Verzweiflung, jetzt kann man immer ein bisschen abziehen, die Deutschen neigen zur Dramatisierung, neigen etwas zur Überspitzung, selbstverständlich, weil die Deutschen ja an sich auch selbstkritisch sind, eine gute Qualität, aber das sind Entwicklungen, meine Damen und Herren, die zu denken und zu denken geben müssen und die man nicht einfach so abnicken kann. Maueropfer Merz, die Ausgrenzung der AfD scheitert, der Bundeskanzler ist am Ende, ja, ob er am Ende ist, wird man sehen, Alexander Wendt argumentiert so, auf jeden Fall ist die Brandmauer sozusagen das letzte Konstanzmerkmal einer Regierung, die sonst vor allem mit sich selber beschäftigt ist. Und dies unter der Führung eines Regierungschefs, der ja im Grunde, aber korrigieren Sie mich, wenn ich da dilettantischen Unsinn verbreite über Deutschland, meines Erachtens hätte doch Merz, wenn es ihm um die Sache ginge, wenn er sich zutrauen würde, diese Führungskraft zu haben, die er ja mit seinen rhetorischen Auftritten immer wieder vorspiegelt oder vorspielt oder zumindest zum Ausdruck bringt, hoffen wir, dass es nicht nur Rhetorik ist, dann müsste er ja auch die Kraft haben, eine Minderheitenregierung anzuführen und zu sagen, schaut, das sind unsere Vorschläge, das sind die Massnahmen, die für Deutschland wichtig sind. Wir können jetzt nicht die Parteiinteressen in den Vordergrund stellen, wir können jetzt nicht die Kanzlerinteressen in den Vordergrund stellen, wir müssen die deutschen Interessen in den Vordergrund stellen. Und jeder ist eingeladen, mich dabei zu unterstützen. Wenn es die Linkspartei ist, wunderbar. Wenn es die SPD ist, wunderbar. Wenn es die nicht mehr existierende FDP ist im Bundestag, ja dann umso mehr, großartig, fantastisch. Und wenn es die AfD ist, herzlich eingeladen, euch an der Sanierung Deutschlands zu beteiligen. Wo ist der Geist der Sachlichkeit in der deutschen Politik? Sie sehen, aufgrund dieser ganzen Brandmauerdiskussion, und das ist ja ein Argument, das die Weltwoche immer wieder von außen auch hoffentlich inspirierend heranträgt, Sie sehen einfach, dass Sie in Deutschland eine Art Parteienoligarchie haben, eine Establishment-Oligarchie. Sie haben ein System, das allzu stark ausgerichtet ist auf die Parteien und viel zu wenig auf den Bürger. Und dieser Befund stammt nicht einmal von mir, der ist auch nicht neu. Der ist nämlich in diesem Buch schon nachzulesen. Karl Jaspers, wohin treibt die Bundesrepublik? Fragezeichen. Ja, das fragt man sich heute auch wieder einmal. 1966. Und er schreibt da schon auf der ersten Seite, ein Volk muss sich selber wollen in seinem Staat. Gibt es sich auf, durch Gehen lassen und Gleichgültigkeit, dann ist alle Hoffnung zu Ende. Es gibt sich nicht auf, solange noch einige da sind, die denken, wissen und Ziele setzen, solange Jugend noch unabhängig zu denken wagt und von hohen Antrieben beseelt ist. Die Schriftsteller sollen sie zur Klarheit dessen bringen, was sie wollen. Das sind großartige Sätze. 1966, das könnte man heute alles eins zu eins nochmal schreiben, aber es gibt in Deutschland genügend Deutsche, die Deutschland wollen. Und ich bin auch überzeugt, in den Regierungsvierteln sitzen Leute, die Deutschland wollen, aber sie verwechseln Deutschland oft mit sich selbst und schauen einfach, was sie selber wollen. Und dann kommt es eben nicht so gut heraus fürs Land. Maueropfer Merz, an seiner eigenen Mauer gescheitert, unter den Trümmern bald seiner Brandmauer möglicherweise beerdigt. Ein sehr schönes Bild übrigens, das wir hier gemacht haben, könnte auch schon in einer Erinnerungsgalerie stehen. Holt Opa aus dem Grab, die neueste Renazifizierungskampagne des Spiegels, Joachim Köhler, hochinteressantes Thema, müssen Sie unbedingt lesen. Keine Freiheit ohne Gott, sterben Ihre christlichen Wurzeln, stirbt die Demokratie. Eine Mahnung, eine Erinnerung des Theologen und sehr beschlagenen Autors Martin Grichting, brillant, ein früherer Mitarbeiter eines Bischofs hier in Chur, war dort im Bistum beschäftigt. Ich bin jetzt etwas auf unsicherem Gelände als Zwinglianer, als Protestant, wenn ich mich da ins katholische Vokabular vorwagen muss. Aber seine Argumentation ist eben hochinteressant und ich verfolge eben dies auch, finde das sehr inspirierend. Immer wieder die Frage danach, inwiefern eigentlich Demokratie, Rechtsstaat, Marktwirtschaft auch christlich verwurzelt und verankert sind. Tucker Carlson, sein Aufstand gegen Trump läuft ins Leere. Das ist eine Nahuntersuchung der MAGA-Wirren und MAGA-Verwerfungen. Und ich beschäftige mich ja mit der Stille im Glas. Den heutigen lauten und schrillen Zeiten ist nur noch mit einem Burgunder, einem Wein der Stille und der Tiefe beizukommen. Weitere Themen, weitere Indikatoren. Ich glaube, wir lassen es mal bei dem stehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Bleiben Sie kritisch, bleiben Sie wachsam, gehen Sie nicht zu schnell auf eine Theorie ein. Ich hatte gestern Abend eine interessante Diskussion mit einem früheren Schweizer Bundesrat und wir haben uns auch etwas über die Weltlage unterhalten, insbesondere auch über Donald Trump. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass Donald Trump natürlich von seiner ganzen Egozentrik her natürlich auch ein, ja, jetzt etwas moralisieren formuliert, so eine Art ein Ekelpaket ist. Aber das steht ihm eben selber auch im Weg, dass er immer wieder, er muss einfach immer derjenige sein, der es bewegt, der es macht und der sehr stark darauf Wert zu legen scheint, dass er dann auch vom Ansehen her richtig dasteht. Und das passt ja auch etwas zu seiner im Grunde weicheren Physiognomie, wenn man das vergleicht mit seinem Vater, der ganz streng und scharfkantig daherkam, die Mutter eher etwas in dem Sinn, ja, runder gewissermaßen von ihrer ganzen Erscheinung. Und Trump sieht ja nicht aus wie dieser absolute Tough Guy. Und wir haben dann etwas psychologisiert und gedacht, vielleicht muss er da überkompensieren, auch in der ganzen möglicherweise Ahnenfolge. Aber der entscheidende Punkt, und das ist eben wieder etwas, was für Trump spricht, dass er bei allen Entscheidungen, so kontrovers sie sein mögen und zum Teil auch oberflächlich schludrig gemacht, nehmen Sie diese Zölle, wo Sie ihn dann zurückgepfiffen haben vom eigenen Gericht, das sind ja handwerkliche Kapitalfehler, die er macht. Aber er ist von seinen Instinkten her, liegt er einfach richtig und da macht er nichts Falsches. Und das gilt eben auch, Entschuldigung für alle, die es anders sehen, das gilt eben auch für den Iran. Natürlich haben ihn die Israeli da hineingezogen und er ist vielleicht jetzt auch ein bisschen verärgert, dass man ihm da vorschnell Siegesparaden in Aussicht gestellt hat und einen schnellen Erfolg. Aber dass man den Iran daran hindert, in den Besitz einer Atombombe zu kommen, das kann man nicht einfach alles so wegwischen und sagen, es sind alles nur Mythen und Unsinn. Das ist nicht, das funktioniert nicht und das geht sicherheitspolitisch nicht auf. Und da kann man nicht alles in einen Topf werfen und sagen, ja, aber Israel hat möglicherweise auch Atomwaffen, die nukleare Ambivalenz und so weiter. Der Iran ist eine Bedrohung dieser Stabilität durch ganz massiv und er hat auch all diese Terrorproxys gesponsert, die mit nichts anderem beschäftigt sind, als die Existenz des Staates Israel zu zerstören. Und man kann ja politische Konflikte haben, man kann sagen, löst das Westbank-Problem anders, macht es so oder macht es auf eine andere Art und Weise. Aber die Vernichtungsdrohung ist natürlich etwas ganz anderes. Und dann haben wir im Iran natürlich einen Staat, eine uralte Riesenmacht, ein Imperium, das sich mal anschickte, Europa zu erobern. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Kriege gegen die Griechen, als dann die Iraner zurückgeschlagen wurden. Und ist es jetzt aus europäischer Sicht eine beruhigende Vorstellung, dass diese islamistischen Fanatiker in den Besitz einer Atombombe kommen? Kann man da einfach ruhig schlafen und sagen, das kommt dann schon gut? Wäre ich nicht so sicher. Also der Versuch hier, doch eine Verträglichkeit wiederherzustellen, indem man Länder bzw. Regierungen davon abbringt, eine massiv destabilisierende, bedrohende und auch ja, geradezu vernichterische Rolle zu spielen. Das ist richtig, dass man sich auch dann zurücknimmt. Nehmen Sie jetzt die ganze Dimension um den Ukraine-Krieg, wo die Amerikaner ja im Ursprung viele Fehler gemacht haben. Aber Trump dann eben wieder der ist, der sagt, nein, da müssen wir Frieden schließen. Er ist ein Immobilienmann. Er ist ein Mann, der natürlich etwas schnell die Möglichkeit versucht zu packen, jetzt noch schnell den Deal. Aber er ist eben auch ein Pragmatiker. Das sind nur so ein paar Gedankensplitter, noch unausgegoren. Kann man sicherlich vieles dazu und dagegen sagen. Aber Fazit des gestrigen Abends, wir sind noch nicht bereit, trotz allem, trotz aller Kritik, und wir regen uns auch fürchterlich auf über diese idiotischen Zölle aus Amerika, aber wir sind noch nicht bereit, den Stab über Trump zu brechen. Bei Putin muss man sagen, da ist der Respekt, dass dieser Mann in der schwierigen Situation, die ihm vom Westen her aufgenötigt wurde, viele Fehler gemacht hat, operativ selbstverständlich, natürlich sein Land stabilokratisch regiert, aber auch mit einer Nüchternheit. Und ich bin sehr froh, dass wir im Kreml keinen Mann haben, wie zum Teil Leute bei uns in der Europäischen Union, die ihr Herz oder ihre Leidenschaften gewissermaßen auf der Zunge tragen, die eine mangelhafte Impulskontrolle an den Tag legen und mit einer unglaublichen Sprunghaftigkeit entsprechend emotionale Entscheidungen treffen. Zum Glück haben wir solche Leute nicht im Kreml. Und man sollte auf der westlichen Seite nicht alles daran setzen, um die schlechtesten Eigenschaften da hervorzukitzeln, die natürlich auch in Russland in einer gewissen, ja auch vielleicht Verwundbarkeit der Seele liegen. Eben, man kann den Bären eine Zeit lang mit der Eisenstange im Auge herumfuchteln, aber irgendwann ist dann mal fertig. Und dann muss man einfach wissen, was dann passiert und was auf einen zukommt. Und die, die es am besten wissen müssten, sind die, die es am wenigsten anwenden. Dreimal dürfen Sie raten, um wen es sich handelt. Meine Damen und Herren, das war's. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen tollen Tag. Bis bald.